Früher, da war alles besser. Diesen meist mit einem leichten Seufzer ausgesprochenen Satz, den hört man immer wieder. Was dieses alles aber genau sein soll, dass da angeblich besser gewesen ist, zu dieser Erklärung kommt es eher selten. Einen tiefen Blick ins Früher, den gestattet uns die Historikerin Frau Professor Dr. Annette Kehnel. In ihrem Buch »Wir konnten auch anders, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit« sammelt sie Beispiele aus der Vormoderne, die uns zeigen, was früher tatsächlich besser war. Sprechen wird Annette Kehnel darüber bei einem Vortrag der Karl-Rahner-Akademie am morgigen Tag des Waldes ab 19 Uhr. Und auch wir können das Thema mit ihr besprechen. Frau Kehnel, war früher wirklich alles besser?
Nein, nein, ganz sicher nicht. Also das ist die wichtige Warnung, die wir hier aussprechen müssen. Ich möchte nicht ins Mittelalter und ich glaube, keiner von uns wirklich möchte zurück in die Geschichte, in dem Sinne, dass wir damals in einem verträumten Paradies gelebt hätten, in dem alle Friede, Freude, Eierkuchen ständig gefeiert haben. Das stimmt nicht. Aber es gibt eben bestimmte Spuren von ja historische Evidenz dafür, dass Menschen mehr können als das, was wir heute sozusagen als hauptsächlichen Problemverursacher betrachten, nämlich Eigennutzen und Profit zu erwirtschaften. Und diese Spuren versuche ich aufzunehmen.
Können Sie uns mal ein Beispiel geben? Was können wir denn von unseren Vorfahren der Vormoderne abgucken?
Also eines der Beispiele, darüber werde ich auch morgen sprechen, ist die sind Waldgenossenschaften zum Beispiel. Der Umgang mit Ressourcen, der war in der Vormoderne ein ganz anderer. Natürlich auch deswegen, weil die Menschen viel unmittelbarer der Natur ausgeliefert waren als wir heute. Wir haben uns ja von der Natur auch distanziert. Zivilisation und Modernisierung bedeutet ja auch die Vergrößerung der Distanz zwischen Mensch und Natur. Ja? Und die Nähe zwischen Mensch und Natur, jetzt im Beispiel Waldgenossenschaften, die lässt sich sehr schön zeigen. Also die gemeinsame und vor allem nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder. Dafür habe ich hier ein Beispiel. Ich wohne in Mannheim aus der Region, die sogenannten heimgereihten Waldgenossenschaften, die über ein halbes Jahrtausend in der südlichen Pfalz und im nördlichen Elsass betrieben wurden, wo sich einfach die Menschen zusammentaten und nach ganz konkreten, festen Regeln eine nachhaltige Form der Nutzung des Waldes betrieben. Das hat funktioniert, sehr erstaunlich.
Ein weiteres Beispiel, was in eine ähnliche Richtung geht, sind die Bodenseefischer, die den See schon im 14. Jahrhundert als Allmende, also als Gemeingut nutzten. Auch das vielleicht ein Beispiel für das, was Sie gerade angeführt haben?
Genau, das wäre ein ganz schönes Beispiel auch für den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser. Ja, das ist ein großes Problem für uns heute, die Ozeane. Und die Vermüllung des Gemeingutes Wasser. Der Bodensee ist insofern ein schönes Beispiel, als dort die Fischer, also der gehörte niemandem, ja, aber alle haben gefischt und es war sozusagen eine Nutzergemeinschaft. Und diese Nutzergemeinschaft hatte natürlich nicht nur ein Interesse daran, möglichst viel aus dem See herauszuholen, das auch, aber gleichzeitig hatten sie auch ein Interesse daran, möglichst langfristig diese Ressource Bodensee nutzen zu können. Und dafür haben sie sich Regeln gegeben, die jährlich auf sogenannten Fischertagen je nach Witterungsbedingungen, je nach Situation im See, je nach Fischbestand neu verhandelt wurden. Ja, wenn es wenig Bodenseefällchen gab, dann wurde die Maschengröße der Netze erweitert, sodass mehr Jungfische sozusagen überlebten und laichen konnten. Und diese Anpassung, diese Feinabstimmung zwischen lokalen Gegebenheiten und den jeweiligen Nutzergemeinschaften, ich glaube, das war damals das Geheimnis, was durch Zentralisierung und durch im Grunde staatliche zentrale Vorgaben, die ein für alle mal Bestand haben sollten, ja, dann im späten, ja, in der Zeit Napoleons eigentlich, also im frühen 19. Jahrhundert verloren gingen. Und tatsächlich auch zu einer Überfischung geführt haben. Also der See hatte damals eine schlechte Zeit im 19. Jahrhundert. Die Fischer haben sich dann wieder darauf besonnen und auch ihr Recht auf Selbstbestimmung durchgesetzt.
Frau Kinnell, das sind spannende Geschichten, die an Aktualität kaum zu übertreffen wären. Wie sind Sie auf die Idee für dieses Buch gekommen?
Ich habe täglich mit Studierenden zu tun, ich habe Kinder, ich habe Enkel. Das heißt, die Notwendigkeit, zu handeln und uns jetzt dafür einzusetzen, dass wir eine Zukunft haben, dass unsere Kinder und die nächste Generation eine Zukunft hat, die hat sich einfach immer mehr aufgedrängt. Und spätestens mit Fridays for Future, wurde das Thema ja auch so auf die Straße getragen. Und ich glaube, jetzt ist das Zeitfenster, in der unsere Generation, also ich gehöre zu den Babyboomern, noch handeln kann. Ja? Wir können die Jungen unterstützen und ihnen Rückenwind geben. Und ich als Historikerin habe mich dann auf die Spurensuche gemacht und habe sozusagen der Geschichte der Nachhaltigkeit nachgespürt und war wirklich total überrascht. So viel erstaunliche Befunde. Und ich hoffe einfach nur, dass das, was jeder von uns tun kann mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ein Stück Hoffnung gibt, auch für die Unterstützung der Jungen und der Menschen, die dann die Folgen des Klimawandels hier auf dem Planeten tatsächlich auch ausbaden werden müssen. Ja. Unsere Generation hat noch Glück, ja. Wir gehören ja zu den Profiteuren, ja. Und werden nicht mehr so viel, also die Folgen ertragen müssen, aber ja, die Kinder, da sieht es anders aus.
Das würde ich gerne noch mal vertiefen, Frau Kienel. Sie haben jetzt gerade von der Notwendigkeit zu handeln gesprochen. Gleichzeitig haben Sie bei der Verleihung des NDR-Sachbuchpreises für Ihr Buch gesagt, wir haben Angst vor Veränderung, Angst vor Verlusten. Woher
Ja.
kommt diese Angst und viel wichtiger, was können wir gegen diese Angst tun?
Ja, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ich habe gestern dazu einen anderen Vortrag gehört und da gibt es also ein großes Hemmnis ist natürlich unser Status Quo Bias. Wir wollen, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, wie wir sie gewohnt sind, ja. Und wir tun so, als wären Stabilität das Normale, was aber völlig kontrafaktisch ist. Als Historikerin weiß ich eigentlich, ist das Normalste die Veränderung. Ja. Und diese Angst vor Veränderung, die treibt ganz erstaunliche Blüten. Ein Konzept, was ich jetzt neu gelernt habe, war deliberate ignorance, also freiwillige Ignoranz, freiwilliges Unwissen. Wir wissen eigentlich, wie wir uns zu verhalten haben, aber wir ignorieren es, ja. Wenn es jetzt um Fleisch essen oder CO2-Ausstoß geht. Wir kennen die Fakten, liegen auf dem Tisch, aber wir tun so, als wäre alles nicht so schlimm. Woher die kommt, die Angst? Das ist schwierig. Natürlich bei uns in den westlich zivilisierten Industrienationen kommt es davor, dass wir sehr viel zu verlieren haben, weil wir eben zu den Profiteuren können. Aber wir merken jetzt schon bei den ganzen Flüchtlingen, die aus der Ukraine kommen, ja, das kann sich so schnell ändern, dieses Blatt. Stellen Sie sich vor, in ein paar Jahren, dass auf einmal der reiche Westen fliehen muss und woanders Zuflucht sucht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass auch wir demnächst in einer Situation sein werden, die uns sehr, sehr hilflos sein lässt. So, und diese Möglichkeiten der Entwicklung, die wollen wir nicht sehen. Die Geschichte zeigt, dass Veränderung der Normalfall ist. Und die Geschichte zeigt auch, dass Menschen Veränderung sehr, sehr gut können. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir Veränderung, diese notwendigen Transformationsprozesse eben nicht den Krisen überlassen sollen. Sie erinnern sich, als die Pandemie begann damals, wurden die Flugaktivitäten alle runtergefahren und plötzlich war ein blauer Himmel über Peking. Also das heißt, Veränderung geht sehr, sehr schnell und wir können sie auch, ja. Aber wir warten immer auf Krisen, um die dann auch voranzutreiben. Und das ist nicht so eine gute Eigenschaft von uns Menschen. Also müssen wir uns einen Ruck geben, ja, und sagen, okay, lass uns das doch selber gestalten und nicht warten, bis die nächste Krise uns dazu zwingt.
Uns einen Ruck geben, das wünscht sich Annette Kenel. Sie lehrt mittelalterliche Geschichte an der Universität Mannheim und hat das Buch Wir konnten auch anders, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit geschrieben, erschienen im Blessing Verlag. Morgen am Tag des Waldes wird sie zu Gast sein in der Karl-Rahner-Akademie hier in Köln, um einen Vortrag rund um diese Thematik zu halten. Die gute Nachricht, Tickets für diese Veranstaltung, die kann man noch erwerben im Netz unter karl-rahner-akademie.de. Los geht's um 19 Uhr, das Ganze wird digital stattfinden. Und Ihnen, Frau Kienel, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ja, danke Ihnen, Herr Dicke.